Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über diese Worte aus dem Jesaja-Buch und sind heute bei Jesaja 48, Vers 18. Seite 689 in den ausgelegten Bibeln. Jesaja 48, Vers 18. O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Lieber Herr, gib uns deinen Frieden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der letzten Zeit sind mir immer wieder Leute begegnet, die haben gesagt, ich kann das Wort Frieden heute nicht mehr hören. Sie waren ärgerlich und wollten damit protestieren gegen den Missbrauch, der heute getrieben wird. Wenn wir darüber jetzt reden, soll keiner denken, ich rede da vom hohen Ross gegen den einen oder den anderen. Das ist nicht nur in unseren Tagen so, sondern war die ganzen letzten Jahrhunderte so, dass dieses Wort vom Frieden missbraucht und vergewaltigt wurde. Menschen sind darauf herumgeritten und haben es benutzt, um ihre eigenen Politaktionen damit zu fundieren und Leute vor ihren Karren zu spannen. Und sie haben ihre handfesten Eigeninteressen damit verfolgt. Was Wunder, dass am Ende so wenig Frieden kam, sondern neue Spaltung und neue Zwietracht. Wo ist denn eigentlich Frieden? Ich verstehe das gut, dass manche sagen, ich kann es nicht mehr hören, jetzt hoffentlich fängt er heute nicht an. Aber sagen Sie, hätte ich dieses große Wort einfach überschlagen sollen? Müssen wir nicht einmal drüber reden? Wenn Sie in der Bibel lesen, dann merken Sie, dass die Worte eine ganz andere Tiefendimension noch haben, als wir sie gegenwärtig in unseren Diskussionen überhaupt ausschöpfen können. Wenn in unseren Tagen vom Frieden gesprochen wird, dann ist ja nicht einmal der Verzicht auf Waffen gemeint, nur auf eine ganz bestimmte Waffenkategorie. Da sind ja all die anderen Waffen immer noch da. Und selbst wenn alle Waffen da wären, wäre das Frieden. Ach, wie oberflächlich gebrauchen wir die großen Heilszusagen Gottes. Nicht, dass ich die Ernsthaftigkeit der Menschen hier in Zweifel ziehen wollte, die sich um den Frieden bemühen. Und das ist eine edle Aufgabe, an der auch Christen teilhaben sollen und dürfen. Aber wir wollen rausbekommen, was Frieden in der Bibel meint. Wenn Gott vom Frieden redet, Sie wissen doch im Hebräischen dieses Wort Shalom, das umgreift das ewige Reich Gottes. Das, was von unserer Welt überhaupt nicht begriffen werden kann, weil wir ganze Ebenen davon entfernt sind, das ist Gottes Harmonie, die er hatte, einst als die Welt geschaffen wurde, bevor der Mensch sie zerbrochen hat. Frieden, das ist jener Heilszustand, den Gott einmal schaffen wird nach dem jüngsten Tage. Und doch steht das so oft in den Ankündigungen Gottes, dass er seinen Frieden in diese heillose, kranke, streitende, zerrissene, ängstliche Welt hineinbringt, seinen Frieden, wenn er seinen Messias Jesus schenkt. Seine Herrschaft wird groß sein, heißt es in diesem Jesaja-Buch, wenn der Messias kommt und seines Friedens kein Ende. Unbegrenzt wird der Frieden Gottes in dieser Welt anbrechen können. Aber jetzt muss ich zuerst Ihnen noch einmal sagen, das soll mein erster Punkt sein, warum ist diese Welt so friedelos? Wenn wir Christen, Bibelchristen in diesen Tagen in den Diskussionen um den Frieden ein wenig zurückhaltend sind, dann doch deshalb, weil auf die große Begeisterung, die so viele Menschen erfüllt, nach kurzer Zeit die tiefe Enttäuschung folgt, dass man merkt, man hat gar nichts erreichen können. Es hat sich gar nichts verändert. Und wenn nicht nur 100.000 stehen, sondern Millionen auf den Straßen stehen, der Mensch kann gar nicht über den Frieden verfügen. Das ist eine schöne Losung, Frieden schaffen. Kann der Mensch Frieden schaffen? Kann der Mensch verfügen über jene ewige Heilsgabe Gottes? Nicht, dass ich die Ernsthaftigkeit hier absprechen wollte, aber dass wir uns bewahren vor etwas, wo wir uns daran nur überheben und es doch nicht schaffen können. Es gibt in diesen Tagen auch eine merkwürdige Volksbewegung der Begeisterung für die Natur. Auch hier gehört unser Mitgefühl ganz dazu. Ist nicht die Rückkehr zum einfachen Leben und zum Naturverhalten der Friede, nach dem wir verlangen? Sind wir nicht diese Betonstädte schon lange leid? Wir, die wir mittendrin wohnen, ist ja was Richtiges dran. Nur hat die Natur keinen Frieden. Und wenn sich auch heute so viele darüber hinweglügen, schauen Sie nur einen Quadratmeter Urwaldboden an. Da ist ein Kampf um Leben und Tod da. Jede Pflanze, die die andere niederdrückt, der Stärkste setzt sich durch, der Schwache wird ausgebeutet. In der Natur herrscht ein grausames Recht des Stärkeren. Das ist kein Friede. Und wenn die Katzenfreunde ihre Kätzchen auf dem Schoße haben und streicheln, sollen sie dran denken, wie die Natur der Katze aussieht, wenn sie das Vogelnest mit den Jungen ausraubt. Die Natur ist gar nicht voll Frieden. Und dann betrügt man sich heute immer und sagt, aber wenn ich sterbe, ach, lasst mich in Frieden ruhen, wenn ich sterbe. Das wünschen sie sich, aber das ist nicht so. Überall im Wort Gottes steht drin, dass sie dann vor Gott Rechenschaft abgeben müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Sie werden im Gericht Gottes sein und gar keine Ruhe und gar keinen Frieden haben, so sehr sie sich wünschen. Und dann wollten sie sagen, aber Herr, ich will jetzt nicht davon reden. Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Und dann gibt's eine Hölle. Das ist der ganze Ernst des Wortes Gottes. Frieden gibt es nicht im Sterben, wie sich viele wünschen. Ach, jetzt ist er erlöst. Und darum passt das auch so, wenn wir die Friedensfrage einmal erörtern im Blick auf die vielen Depressiven heute unter uns. Im Blick auf die vielen, denen sich das Herz zusammenkrampft, wenn sie an den morgigen Tag denken. Junge Leute, die Angst haben vor dem morgigen Tag, weil sie keine Zukunft mehr vor sich sehen und sagen, was soll denn mein Leben? Andere, die erdrückt sind von ihren Mitmenschen und keinen Raum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit haben. Wo ist denn der Frieden in dieser Welt? Und doch spricht Gott vom Frieden, dass sein Frieden anbricht. Gar keinen Zweifel lässt Gott daran, dass er nicht das meint, jene ernst gemeinten und kümmerlichen Versuche von Menschen, die ein wenig versuchen zu reparieren in den Spannungen. Sie müssen aufpassen, das, was wir heute immer haben, ist der griechische und der römische Friedensbegriff, das heißt Waffenstillstand. In der Bibel ist das gar nie gemeint. Da herrscht sogar eine für uns bedrückende Realität, ein Realismus vor, wo es heißt, dass die Spannungen in dieser Welt bleiben. Und wenn am Ende der Zeiten der Spannungszustand in der Welt aufgehoben sein wird, im Reich des Antichristen, das soziale Gerechtigkeit für alle versprechen kann, dann wird das erst recht kein Friede sein. Nach allem, was das Wort Gottes uns sagt. Und doch spricht Gott vom Frieden, dass er seinen Frieden anbrechen lässt. Frieden ist in der Bibel immer verbunden sein mit dem lebendigen, ewigen Gott. Und ich meine, dass in all den Bewegungen, die heute immer wieder ausbrechen und anbrechen, zurück zur Natur, zurück zum ursprünglichen Leben, etwas von der Sehnsucht drin ist, aber nie aufs Ziel ausgerichtet. Zurück, natürlich zurück zur Quelle des Lebens. Wie soll mein Leben je Sinn und Wert haben, wenn ich nicht mit Gott lebe? Wenn er nicht mein Tagwerk erfüllt? Und das spürt ja jeder heute, der im Wohlstand lebt, wie wir ihn in Deutschland haben. Ich kann die Fülle der Güter haben. Und mein Herz friedelos und leer. Ich kann im Urlaub sein, im Sonnenschein liegen, im Liegestuhl alles haben und doch voll Unruhe und Angst sein. Es ist ja gerade so, dass bei uns die Menschen erdrückt werden, verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen, sagt Gott. Was ist sein Friede? Seine Nähe, seine bergende Gegenwart. Und all die Dinge, die wir haben, nützen doch nichts. Es ist so falsch, wenn wir immer wieder meinen, wir könnten den Frieden haben, indem wir uns an irgendwelche äußeren Dinge klammern. Nichts wird uns den Frieden sicher machen. Er ist unser Friede. In Gott habe ich Frieden, in seiner Nähe. Aber nun ist ja der Weg zu Gott gerade für uns verbaut. Wir können ja gar nicht so zu Gott gehen, wie wir eigentlich wollten, weil da so viel dazwischen liegt, was verschüttet ist in unserem Leben, was Schuld ist und was wir angehäuft haben an unrechten Dingen. Darum kann ja Gott sich gar nicht uns nahen. Da erzählt uns das Evangelium, dass das die Friedensbotschaft Jesu war und nichts anderes. Dass die Strafe auf ihm, auf Jesus liegt, auf dass wir Frieden hätten. Nun, wir sind denn gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und da geschieht das Gemeine, dass Leute heute sagen, das ist ja nur ein innerlicher Vorgang, du willst den Frieden jetzt schnell wieder auf das Innere begrenzen. Das ist kein innerer Frieden. Da wird ihre Ehe neu, da werden die Kinder einen anderen Vater morgen haben, da werden ihre Kollegen einen anderen Menschen vor sich haben. Das ist eine äußere Veränderung der Welt. Wenn Gott sie erfüllen kann, ihren Leib und ihr Wesen und ihr Tun und Lassen und ihr Reden, das ist nichts Inneres. Die Erneuerung der Welt geschieht in der Buße, in der Umkehr zu Jesus Christus, indem sie das Friedensangebot Gottes annimmt und der ewige Gottesfrieden in dieser Welt sichtbar wird. Jesus saß am Ölberg. Das ist ein wunderbarer Anblick. Wenn da hinüber sieht, Jerusalem liegt da, malerisch auf dem Hügel. Und Jesus weint, weint. Ach, dass du doch erkennen würdest, was zu deinem Frieden dient. Ihr redet vom Frieden und vom römischen Frieden, so war es damals, von der Befreiung, von der Römerlast und wie Israel sich entfalten könnte, so doch nicht. Wenn ihr das Friedensangebot Gottes im Messias Jesus annimmt, wenn er König eures Herzens wird und euer Leben bestimmen kann und das Gottesreich anbrechen kann. Darum hat die Welt keinen Frieden. Das Zweite, von dem ich nun reden will, von der Macht dieses Gottesfriedens. Da ist ein tolles Bild gebraucht und man wird nicht damit fertig, die biblischen Bilder auszuschöpfen. Sie müssen immer wissen, die Worte der Bibel haben eine ganz tiefe Bedeutung. Die können Sie so oberflächlich gar nicht kapieren. Da steht etwas da von einem Strom. Dann wird ein Friede sein wie ein Wasserstrom. Es gibt in dieser Welt eine grandiose Wüste, Sahara. Tausende von Kilometern. Es geht ja von Nord nach Süden und von Ost nach West. Es gibt ja immer wieder kühne Leute, die die durchqueren, aber das bleibt immer noch ein Abenteuer. Kein Leben drin. Und durch diese Wüste Sahara zieht sich ein Wasserstrom. Sie müssen das einmal vom Flugzeug aus sehen, wenn Sie an einem Tag über Ägypten hinwegfliegen. Es ist ja gar nicht breit, was dieser Strom dort überfluten kann, dieser Nil, wenn er Hochwasser hat. Aber das genügt, dass Millionen Menschen dort unten ihre Äcker haben, Nahrung finden. Das macht dieser Strom, der durch diese Wüste geht. Und das haben Israelreisende erlebt, wenn sie in einem Wüstenkibbutz einmal gesehen haben, wie nur ein kleines Rinnsal einer Wasserleitung die herrlichsten und größten Grapefruitfrüchte oder Pfirsiche heranreifen lässt, größer als man sie je kennt aus unserer ganzen Baumzucht. Wenn dort erst ein Wasserstrom einmal hinkommen würde, wie würde das Land auf einmal fruchtbar sein? Was unsere Welt braucht, doch keine neuen Friedensschwätzer. Ohne damit ich jemanden kränken will. Wir schwätzen ja auch so viel. Keine frommen Sprüche. Menschen, die an den Friedensstrom Gottes angeschlossen sind, die es nicht auf ihren Lippen tragen, sondern in deren Leben Jesus, der Friedenskönig, Einzug gehalten hat. Solche Menschen fehlen heute. Wenn wir am letzten Sonntag geopfert haben für die Jugendarbeit in Soweto, hoffentlich haben sie gebetet, Herr, gib doch diesen Boten deines Evangeliums, dass sie in diesen grausamen Spannungszuständen zwischen Schwarz und Weiß Deine Friedensboten sind nicht deine Friedensschwätzer, dass sie diese verbitterten Herzen der Schwarzen berühren können, dass sie die stolzen Herzen von Weißen aufweichen können, bewegen können zur Liebe, dass sie Unrecht lindern können. Natürlich hat das Folgen. Es wird immer so getan, als ob uns an den gesellschaftlichen Auswirkungen nicht gelegen sei. Wir wollten die ganze Welt reformieren, aber es kann nur aus dem einen Friedensstrom kommen. Aus dem Friedensstrom Gottes, der in Menschen Einzug gehalten hat. Dann wird ein Friede sein wie ein Wasserstrom. Dann wird er die Wüste dieser Welt befeuchten und fruchtbar machen. Wenn Christen heute in russischen Straflagern sitzen, dass der Friedensstrom Gottes durch sie hindurchfließt und die Kriminellen, mit denen sie zusammengestickt sind, dass sie etwas spüren von der Gerechtigkeit Gottes, von seiner Liebe und von seinem Frieden. Ach, wie haben die ersten Christen das schon einstudieren müssen, indem sie Gott ausgerechnet in die Spannungszustände dieser Welt hineingestellt hat, sie regelrecht drin verschlissen hat. Wahrscheinlich ist vom Apostelkreis überhaupt nur einer eines natürlichen Todes gestorben. Alle sind in die Spannungen dieser Welt erst recht hineingestellt worden. Und das ist des Christen Platz, dass er in einer schwierigen Stelle steht, wo die ganzen Spannungen sichtbar werden. Ich war so froh, dass wir heute einmal dieses Lied singen konnten von dem großen Seelenfrieden. Denn man haben kann auch in der Tiefe der Schwermut. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele, im Frieden Gottes ruhen. Und Paulus redet wieder so viel von dem Frieden. Er hat ihn nie verwechselt mit der Pax Romana, die damals so eindrucksvoll geherrscht hat im Römerreich, wo ja über ganze Jahre hinweg kein einziger Soldat mehr in den Krieg ziehen musste, wenn man mal von Hermann den Cherusker absieht, der wieder ein bisschen Wirbel machte, immer die Deutschen. Aber sonst war es ganz ruhig damals. Friede war bei ihm ganz anders verstanden. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen, dass ihr nicht die Ordnungen dieser Welt benutzen müsst, dass ihr nicht wieder schelten müsst, wenn euch gescholten wird, dass ihr nicht das böse Wort auf der Zunge tragt, damit ihr verbinden könnt, dort wo in der Welt die Wunden aufbrechen. Er bewahre eure, der Friede Gottes bewahre eure Herzen, damit ihr nicht bitter werdet. Und selbst so reagiert. Ein wunderbares Bild, und Bibelkenner werden erinnert bei dem Strom an das, was in Hesekiel 47 steht, wo vom Heiligtum, vom neuen, wieder aufgerichteten Heiligtum, ein neuer Strom hinunterfließt zum Toten Meer. Und dieser Strom hat eine solche Kraft, dass er sogar die Todeswasser des Toten Meeres, in dem kein Leben gedeihen kann, fruchtbar macht. Das ist beim Friedensstrom auch so. Und wenn Sie mittendrin stehen und sagen, bei mir ist die Hölle los, da wo ich in der nächsten Woche stehen muss, wenn der Friede Christi in Ihren Herzen regiert, kann Ihnen nichts geschehen. Noch das Letzte, aber ich fühle nichts. Ich höre das immer wieder, dass Leute dann hinausgehen aus der Predigt, aus dem Gottesdienst sagen, aber ich fühle nichts. Das ist heute eine Mode, dass wir alles auf das Gefühl zurückführen. Wo steht eigentlich in der Bibel je ein Wort vom Fühlen? Manche meinen, wenn wir so etwas in der Predigt hören, dann sei das wie der Regen, der sich jetzt draußen ergießt. Der kommt einfach runter und fällt über uns. Und dann warten die Leute drauf und denken, aber komisch, jetzt ist schon Mittwoch und ich spüre gar nichts von dem Frieden. Hat es also doch nicht richtig gestimmt mit dem, was er gepredigt hat. Ich habe gar keinen Frieden. Ich hätte auch gern so einen Seelenfrieden. Das steht nie da, dass das über sie kommt wie ein Zufall. Es steht da, ach, dass du auf meine Gebote merkest. Sie können den Frieden Gottes nur haben, wenn sie im Gehorsam Schritte des Glaubens gehen. Und sie können es wieder durch die Bibel hindurch verfolgen. All die großen Heilszusagen Gottes sind gebunden an den Gehorsam. Es passiert nie automatisch oder dass man es irgendwie mitbekommt, weil man in der Kirchenbank drin sitzt, dass das eben über einen kommt oder einen überfällt. Das ist nicht da. Sondern jetzt bitte brich mit dem Gottlosen in deinem Leben. Sag nein. Geh den Weg Gottes, den er dich führt. Übergib ihm das Kommando in deinem Leben. Das sind die Gebote Gottes. Und das, was Paul Gerhard aus seiner bitteren Erfahrung auch noch redet: Jetzt schwing dich doch auf zu Gott und lass nicht die Finsternis siegen. Schwing dich noch mal auf, auch wenn die Kraft nicht mehr dafür reicht. Der Herr gibt mehr, als man erwarten kann. Und seine Befehle setzen uns gleichzeitig in Stand und ermöglichen es. Geh, sag ja. Seine Einladung, dass er seinen Frieden gibt denen, die jetzt ja sagen, die zugreifen, die es im Glauben bejahen, die das andere weglegen, sagen: Danke, Herr. Ich will deine Versöhnung haben und will gerechtfertigt sein mit dir. Ich will deinen Frieden haben, und dass er dann so ein Strom wird in meinem Leben, dass meine Familie und meine Ehe erneuert wird, dass meine Umwelt verändert werden kann, dass Ströme lebendigen Wassers von meinem Leib fließen. Das will ich erleben. Es sind so große Heilszusagen der Bibel da, und ich muss an mich halten, dass ich sie Ihnen alle nicht sage. Man müsste Sonntag für Sonntag jetzt über den Frieden erst predigen, damit uns die Augen übergehen. Wenn es gerade im Jesaja-Buch, Kapitel 26, Vers 3 heißt: Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Herr, mach mich fest im Glauben, lass mich nicht wanken wie ein Rohr im Wind. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Ach Herr, du bist der Gott des Friedens. Heilige mich durch und durch. Reinige meinen unreinen Kopf und mein eigensüchtiges Herz. Heilige mich durch und durch. Du bist der Gott des Friedens, dass dein Geist ganz. Heilige, du Gott des Friedens, heilige uns durch und durch, dass unser Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben was zum Friedensthema beizusteuern. Mehr als die Welt weiß. Und das schließt viel ein von dem, was die Welt sich ersehnt. Und gibt noch viel mehr, als Menschen ahnen können. Aber jetzt müssen sie zugreifen. Ach, dass du doch auf meine Gebote gemerkt hättest. Amen.